Es war wieder einmal November geworden. Die Wälder um London standen noch in herbstlicher Pracht, aber die Stadt selbst hatte sich schon den grauen Mantel, den sie zu dieser Jahreszeit zu tragen pflegt, um ihre alten Schultern gehängt. Das Zimmer im Club, in dem wir nach dem Mittagessen saßen, war nicht hell. Die Vorhänge vor dem einen Fenster schienen wie hohe Schatten. Wir sprachen vom geheimnisvollen Orient. Einer war dem Geheimnis in Port Said begegnet, ein anderer in Aden, ein dritter glaubte es in Kilindini gesehen zu haben, ein Schmetterlingssammler hatte es durch ganz Indien verfolgt und bei allen Geschichten handelte es sich um echte Magie. Wenn ich in meinem Club Geschichten höre, erzähle ich nur die weiter, die offensichtlich wahr sind und mir interessant vorkommen. Aber die eben genannten erfüllten keine meiner Bedingungen und deshalb erzähle ich sie auch nicht. Jedoch erwähne ich sie, weil sie nämlich Jorkens aufgeweckt hatten, der ein bisschen eingenickt war, und weil sie ihn zu einem äußerst interessanten Tatsachenbericht veranlassten. »Auf Magie verstehen sie sich glänzend«, bestätigte Jorkens. Wir fuhren zusammen und fragten, wer, wo, denn wir hatten ihn schlafend geglaubt. »Im Orient«, sagte Jorkens. »Ich meine die Leute im Orient, die sich mit so etwas beschäftigen. Etwa so, wie man sagt, Technik sei eine Sache des Westens. Natürlich gibt's in Europa Millionen Menschen, die nicht mit einer Maschine umzugehen wissen, aber Ingenieure können es.« »Ja, und im Osten?«, fragte ich, um ihn bei der Stange zu halten. »Im Osten«, antwortete Jorkens, »verstehen sich eben Magier auf Magie.« »Ja, könnten Sie uns nicht ein Beispiel erzählen?«, fragte Terbut. Ich war erfreut, dass er es tat, denn man hört oft vom geheimnisvollen Orient sprechen, aber selten von ausgesprochener Magie in allen Einzelheiten. Ich bin überzeugt, dass Terbut hoffte, in einer Geschichte über Magie könnte er Jorkens viel eher bei etwas nicht ganz Stichhaltigem erwischen als bei den üblichen Reisegeschichten. Ich überlasse es dem Leser zu beurteilen, wie sehr Terbut auf dem Holzwege war. Und nun fing Jorkens zu erzählen an. Vor nicht allzu langer Zeit stand ich am Ufer des Ganges, dieser Perle von einem Fluss, und war ganz in seine Betrachtung versunken. Das Wasser floss 1 bis 2 Meter vor meinen Füßen vorüber und seine Schönheit floss sozusagen durch mich hindurch. Es war Abend geworden und Fluss und Himmel waren nicht nur unirdisch, sie waren irgendwie wirklicher als die Erde, von einer Wirklichkeit, die immer intensiver wurde. Und wenn ich je die uns bekannte Welt für die Welt der Fantasie und Dichtung, die ihr manchmal so nahe ist, hätte verlassen mögen, so wäre damals die Zeit dafür gewesen. Doch wurde ich plötzlich auf die Erde zurückgebracht, weil ich auf einen Mann stieß, der am Flussufer saß. Meine Augen waren noch so erfüllt vom Zwielicht, dass ich fast über ihn fiel. Das Licht des Ganges war wie ausgelöscht. Er aber saß bewegungslos da und seine Augen hielten alle Schönheit des Flusses und des Himmels, wahrscheinlich schon seit Stunden. Das ist wohl einer der Hauptunterschiede zwischen uns und jenen Menschen. Auch wir können die Pracht eines solchen Flusses unter solchem Himmel genießen, wenn die Feuer auf den Bergketten zu glühen beginnen und ein junger Mond schmal über ihren Tempeln schwebt. Aber anscheinend können wir uns nicht genügend in sie versenken. Nun gut, wie ich schon sagte, wurde ich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Erde zurückgebracht, und dort saß der Mann mit seinem nackten Oberkörper, saß da, als ob, ja, es gibt eben nur ein Wort, das zu beschreiben. Er saß da, als ob ich nicht vorhanden sei. Einer von jenen, wie heißen sie doch gleich, dachte ich bei mir. Dann kam mir auf einmal die Idee, ihn auf die Probe zu stellen. »Wie haben Sie denn das gemacht?«, fragte Terbut. »Nichts einfacher als das«, antwortete Jorkens. »Das heißt, eigentlich war es doch nicht so einfach, weil ich ihm erklären musste, was ein Pferderennen ist und dass Nummern auf den Billetten sind und so weiter. Eben fast alles. Ich glaube nicht, dass er das richtig verstanden hatte, aber eine Sache habe ich ihm klar machen können, nämlich, dass die Nummer auf meinem Billett, das ich ihm zeigte, der Nummer auf einem anderen Billett irgendwo in weiter Ferne entsprach und dass er dafür sorgen müsse, dass dies andere Billett als erstes aus einer Trommel herauskäme. Als erstes vor Millionen anderen Billetten. Ich hatte es ihm gut erklärt, denn er fragte mich nach dem Grund. Und ich sagte, man könne dabei Geld gewinnen. Wenn ein Mann Fragen stellt, kann man ihm fast alles erklären, denn man merkt dann gleich, wo er festsitzt und kann ihm weiterhelfen. Er sagte also, Er hätte nicht die Kraft zu veranlassen, dass mir das Geld nütze, und ich antwortete, das lass nur meine Sorge sein.